Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Von Biodiversitätsforschern wissen wir, wir sind mitten in einem neuen, großen Artensterben. Die Weltnaturschutzkonferenz von Montreal hat deswegen unter anderem beschlossen, dass es weltweit mehr Naturschutzgebiete geben soll. 30% der globalen Flächen. Die EU ist hier schon weiter als andere und hat sich weitere eigene Ziele gesteckt. Und diese Ziele bedeuten für viele Veränderung, zum Beispiel für die Landwirtschaft. Da schwelen schon jetzt Konflikte zwischen Landwirten und Naturschützern. Vieles davon könnte gelöst werden. Hierzu gibt es Wissen, zum Beispiel aus der Sozialökologie. Welches und vor allem, was da bei Biodiversität und Landwirtschaft auf uns zukommt, an Konflikten, das ist jetzt der Schwerpunkt heute in Aus Kultur und Sozialwissenschaften von Sven Kästner.
Das Leben auf dem Dorf. Viele Menschen hierzulande setzen es gleich mit dem Leben in der Natur. In unseren Breiten stimmt das. Wildnis gibt es kaum noch. Bäuerinnen und Bauern haben über Jahrhunderte die Kulturlandschaft geprägt. Bis heute bestellen Landwirte auch in Naturschutzgebieten Felder und halten Vieh. Wenn auch mit Einschränkungen. Der konventionelle Familienbetrieb von Gabriele Stockhoff zum Beispiel füttert im Brandenburger Naturschutzgebiet Belziger Landschaftswiesen knapp 1000 Mastbullen. Die Tiere leben im halboffenen Stall, können stets ins Freie. Das Futter kommt vom Grünland im Schutzgebiet und von Äckern aus der Umgebung. Auflagen sollen dafür sorgen, dass Pflanzenschutzmittel oder Dünger im Schutzgebiet weniger Umweltschäden anrichten als anderswo. Die Regeln werden strenger, sagt Gabriele Stockhoff.
Zusätzlich kommt jetzt die aktuelle Herausforderung hinzu, dass auch die Ackerflächen immer stärker eingeschränkt werden. Es gibt ja seit Oktober 2022 eine neue Pflanzenschutzverordnung, die eben sämtliches Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln im Naturschutzgebiet nur mit Antrag, wenn überhaupt noch, genehmigt.
Weniger Pestizide, weniger Dünger, weniger Monokulturen. Typische Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Solche Auflagen nutzen der Artenvielfalt, sind aber Herausforderungen für die Landwirte. Sie mindern den Nutzwert ihrer Flächen. Das gilt auch für Gabriele Stockhoff, die sich einer regenerativen Wirtschaftsform mit Kreisläufen vom Futter bis zum Dung verschrieben hat. Die Milchviehhaltung aber hat sie aufgegeben. Der Futteranbau unter Naturschutzbedingungen funktionierte nicht mehr.
Da die Belziger Landschaftswiesen extensiv bewirtschaftet werden, ist die Futtergüte für eine Milchkuh nicht ausreichend. Hingegen bei den Mastbullen, die haben nicht so hohe Ansprüche an die Inhaltsstoffe im Grünland. Damit kann ich dann besser die Tiere versorgen.
Auf den ersten Blick betrifft das alles nur wenige Landwirte. Nur etwa 1,5% der deutschen Äcker liegen direkt in Naturschutzgebieten oder FFH-Arealen, also in Landschaften, die nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unter Schutz stehen. Die Zahlen hat das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden in einer Raumanalyse ermittelt. Wie die Landwirtschaft trotzdem die Schutzgebiete beeinflusst, zeigt sich erst, wenn man auch die Felder im Umkreis einbezieht.
Bei den Naturschutzgebieten ist das eine Zahl von 38.500 Quadratkilometern, also eigentlich rund 30% der gesamten Ackerfläche von Deutschland. Und bei den FFH-Gebieten ist es noch viel mehr, da sind es um die 63.000 Quadratkilometer, also mehr als die Hälfte der Ackerfläche von Deutschland befindet sich eigentlich in einem Umkreis von 2 Kilometer um die FFH-Gebiete.
Lisa Eichler vom Institut für ökologische Raumordnung ist an einer Untersuchung zur Diversität von Insekten in Naturschutzarealen beteiligt, kurz DINA. Eine Erkenntnis: Die meisten Ackerflächen liegen in Reichweite von Schutzgebieten, allein schon wegen des Flugradius der kleinen Bestäuber. Die Forschenden konnten nachweisen, dass die Insekten Pestizide von konventionell bewirtschafteten Flächen in die Schutzgebiete tragen. Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und Insektenschutz schwelt schon länger. Zum Beispiel der Streit um die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Ackerflächen sind nicht nur Grundlage für die Landwirtschaft, sondern auch Lebensraum für Insekten. Zu viel Chemie gefährdet deren Vielfalt, weniger lässt die Erträge sinken.
Wenn wir schauen, dass die meisten Ackerbiotope mit artenreicher Ackerwildkrautflora eigentlich auf der roten Liste stehen, als stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht, warum nutzen wir da eigentlich nicht die Äcker in den Schutzgebieten und bewirtschaften sie so, dass die Ackerbegleitflora da eigentlich zum Blühen kommt und da auch viele Insekten davon profitieren? Also sprich, wir müssen unsere Pestizide reduzieren, wir müssen einen breiten Saat Abstand beispielsweise einhalten, dass eben die Ackerbegleitflora eine Chance hat und dann unseren Insekten auch zugutekommt.
Das würde zu Lasten der landwirtschaftlichen Erträge gehen. Und die moderne Agrarwirtschaft hinterlässt noch weitere Umweltschäden. Monokulturen ersticken die Artenvielfalt auf den Feldern. Dünger und Gülle lassen die Nährstoffkonzentration in Gewässern steigen und sickern bis ins Grundwasser. Die Europäische Kommission sieht ihre Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unzureichend umgesetzt und hat Deutschland deshalb schon mehrfach verklagt.
Da geht es darum, dass eben diese Natura 2000-Gebiete gewisse Auflagen haben, um naturschutzförderlich zu sein, gleichzeitig damit aber eben auch die Bearbeitung der Böden, das Management dieser Flächen einschränken und dadurch auch den Bodenwert reduzieren, was natürlich auf Missmut unter Landwirten stößt.
Yves Zinngrebe ist beim Helmholtz-Umweltforschungszentrum Leipzig-Haller für Umweltpolitik und Transformationsprozesse zuständig. Er empfiehlt, die Landwirtschaft auf mehr Flächen als bisher einzuschränken für mehr Naturschutz. Das riesige EU-Subventionssystem für die Agrarwirtschaft könnte so umgebaut werden, dass Bäuerinnen und Bauern für diese gesellschaftliche Leistung dann dauerhaft Ausgleichszahlungen bekommen. Ein Vorschlag mit Konfliktpotenzial, der eine riesige Umverteilung in Gang setzen würde. Die EU-Agrarsubventionen sind mit 387 Milliarden Euro in den Jahren 2021 bis 2027 der größte Posten im EU-Haushalt. Kaum Konflikte erwartet der Wissenschaftler dagegen wegen des in Montreal beschlossenen 30x30-Ziels zum Schutz der Biodiversität, also wegen der Ausweitung der globalen Schutzflächen bis 2030 auf 30%. Zum einen sind die Beschlüsse nicht völkerrechtlich bindend, zum anderen die Schutzkriterien so vage formuliert, dass die EU dieses Ziel auf dem Papier fast schon erreicht hat.
Das hat auch der EU-Kommissar etwa genauso gesagt, dass wir EU-weit schon bei 26,7% etwa sind, wenn man jetzt all das mitrechnet, was man da so ausweisen kann. Ich denke, es wird wirklich darauf ankommen, dass man die Kriterien für diese Schutzgebiete und für die Implementierung in den nächsten Verhandlungsschritten weiter konkretisiert, um dort eben die Erwartungen zu klären.
Streit um die Flächen erwarten die Forschenden eher wegen eines Ziels, das über die Beschlüsse von Montreal hinausgeht. In ihrer Biodiversitätsstrategie hat sich die EU vorgenommen, 10% der Land- und Meeresfläche unter strengen Schutz zu stellen. Geeignete Flächen dafür seien schwer zu finden, sagt Yves Zinngrebe.
Weil da einfach der Landnutzungsdruck zu groß ist. Der wurde ja jetzt durch die Energiewende weiter erhöht. Der wurde jetzt durch die Neubauten im Sinne der Wohnpreise weiter erhöht. Es gibt weiterer Infrastrukturausbau. All das erhöht den Landnutzungskonflikt. Da muss man auch Abwägeentscheidungen treffen.
Schon lange gibt es Strategien, um bestimmte Flächen für den Naturschutz zu sichern. Anfang der 1990er Jahre gelang es zum Beispiel, auf fast 1400 Kilometern entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze das Schutzgebiet Grünes Band einzurichten. Auch damals gab es Widerstand, weil landwirtschaftliche Betriebe auf Felder verzichten sollten. Doch Naturschützende und Politik fanden gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen.
Man kann Flächen tauschen, man kann finanzielle Anreize geben, man kann schauen, natürlich in der Planungsebene erstmal, dass man ausweist, dort, wo weniger Konfliktpotenzial herrscht, und dass man Synergien eben mit diesen Subventionsinstrumenten und anderen Förderinstrumenten sucht.
Wenn es um Naturschutzbelange geht, fühlen sich Landwirtinnen und Landwirte allerdings vielerorts nicht ausreichend berücksichtigt. Agrargenossenschaftschefin Gabriele Stockhoff im brandenburgischen Fredersdorf fehlt in der Naturschutzbehörde manchmal das Verständnis für die Nöte der Bauern.
Grundsätzlich müssen wir sagen, kommen wir mit diesem Naturschutzgebiet gut zurecht. Aber wir müssen für unser Gebiet auch klar benennen, dass die handelnden Personen häufig sehr, sehr wichtig sind. Und wir haben eben hier die Besonderheit oder auch die Erfahrung gemacht, dass wir es hier möglicherweise mit Menschen zu tun haben, die eine Haltung haben, wo sie sagen, Landwirtschaft ist eher der Störenfried. Und das ist für uns natürlich eine sehr große Herausforderung.
Sowohl dem Naturschutz als auch den landwirtschaftlichen Betrieben bringt es also mehr, wenn beide Seiten im Gespräch bleiben. Das hat Florian Schneider vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main festgestellt. Der Wissenschaftler hat im Rahmen des Insektenprojektes DINA in einigen Schutzgebieten Diskussionsveranstaltungen mit naturschützenden Behörden sowie Bäuerinnen und Bauern organisiert.
Da war es eigentlich vor allem bemerkenswert zu sehen, dass es da eine sehr große Dialogbereitschaft und Kompromissbereitschaft gibt, also auch auf Seiten der Landwirtschaft. Wenn man allgemein auf Bundesebene diesen Streit um Regulierung von Pestiziden sich anschaut, dann kochen die Gemüter hoch und es ist natürlich total auch politisch und auch total strategisch, wie da argumentiert wird. Aber wenn wir in den Dialogen vor Ort mit den Akteuren reden, dann ist da auch einfach eine persönliche Betroffenheit auf allen Seiten und auch eine große, klar erkennbares Interesse bei allen Beteiligten, auch das Schutzgebiet wirklich zu schützen.
Deshalb wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Dialogprozess entwickeln, der an die jeweilige Situation vor Ort angepasst werden kann. Die Herausforderungen können in Süddeutschland mit seiner eher kleinteiligen Landwirtschaft andere sein als in Nord- und Ostdeutschland, wo große Agrarbetriebe dominieren. Zum anderen geht es nicht nur um weniger Giftstoffe im Ackerbau, sondern auch um die Art der Bewirtschaftung.
Viele Landwirte sind rund um Naturschutzgebiete ja auch stark involviert in der Pflege und im Erhalt der Biotope im Schutzgebiet, zum Beispiel eben durch Maat oder Beweidung. Ein Bereich, der sehr großen Einfluss auf die Artenvielfalt hat, also eine diverse, mosaikhafte Beweidung, das wäre ein großer Bonus für die Insektenvielfalt, auch für die Pflanzenvielfalt. Das ist aber immer schwieriger zu bewerkstelligen in vielen Schutzgebieten.
Die Europäische Union und die Bundesländer bieten verschiedene Ausgleichsbeträge an, wenn Bauern Flächen zugunsten des Naturschutzes weniger intensiv nutzen. Aber viele Betriebe setzen diese freiwilligen, sogenannten Agrarumweltmaßnahmen, nur zögernd ein. In den Diskussionsrunden vor Ort hat Florian Schneider die Gründe erfahren.
Wenn irgendwas schief geht und wenn es auch nur besonders ungünstiges Wetter ist oder dass dann zum Beispiel die Pestizidspritzung mit Fungiziden doch wieder notwendig macht, also Unvorhersagbarkeiten sozusagen, die letzten Endes dann die Auszahlung dieser Förderung gefährden. Dieses Risiko, das müssen die Landwirte immer mittragen. Das hält viele davon ab, sich darauf einzulassen, am Ende eben ohne Ertrag und ohne Förderung dazustehen.
Verlässliche Zahlungen könnten also Kompromisse zugunsten von Arten- und Naturschutz erleichtern. Viele Betriebe stehen unter erheblichem Kostendruck. Größere Einbußen gefährden schnell die Existenz. Umweltjuristin Sabine Schlacke fordert deshalb, die Agrarsubventionen komplett umzubauen und an den Biodiversitätszielen auszurichten.
Wir haben sozusagen den Ast, auf dem wir sitzen, unsere Lebensgrundlagen schon fast abgesägt. Dann wird es richtig teuer. Und damit es nicht richtig teuer wird, müssen wir jetzt den Schalter umstellen und müssen wir jetzt also die richtigen Anreize setzen. Und das heißt, ja, Gesellschaft muss dafür bezahlen. Und das ist meines Erachtens keine Entschädigung, sondern es ist ein Anreiz, um genau diese Transformation in der Landwirtschaft zu ermöglichen und auch zu fördern.
Schlacke ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Greifswald. Sie plädiert dafür, im dicht besiedelten Deutschland Flächen mehrfach zu nutzen, also Landwirtschaft so zu betreiben, dass gleichzeitig Naturschutzelemente möglich sind. Das ginge in Schutzgebieten genauso wie außerhalb.
Wir können zum Beispiel eine Wiedervernässung von Böden und Renaturierung von Mooren und Feuchtgebieten durchführen und gleichzeitig etwa eine sehr, sehr extensive Nutzung der Fläche anstreben. Das wird an der Universität Greifswald zum Beispiel erforscht. Das ist die sogenannte Paludikultur, wo wir also solche wiedervernässten Flächen etwa mit Röhrichtanpflanzungen nutzen können und damit gleichzeitig CO2-Reduktion bewirken und auch Artenschutz.
Ein stärker auf solche Möglichkeiten fixiertes Planungsrecht könnte solchen Projekten zum Durchbruch verhelfen. Die Probleme sind global, aber Lösungen eben lokal.
Ich würde also das Planungsrecht bislang so einschätzen, es verhindert nicht eine Ausweisung von Mehrfachnutzung, aber es fördert sie auch nicht entsprechend. Und es ist also noch nicht in den Köpfen der Planungsträger, sei es auf der Raumordnungsebene oder auf der kommunalen Ebene im Rahmen der Flächennutzungsplanung.
Schon seit einigen Jahren steht das Thema Biodiversitätsschutz auf der politischen Agenda. Das Ergebnis? Zahlreiche Instrumente und Ideen. Ob europäische oder deutsche Biodiversitätsstrategie, nationale oder regionale Foren, Nachhaltigkeitsstrategie, nationale Moorstrategie, Meeresstrategie oder Insektenstrategie, alles viel zu verwirrend, kritisiert Yves Zingrebe vom Umweltforschungszentrum in Leipzig.
Ich sehe es einfach sehr kritisch, dass der Bürger dort ein bisschen überfordert wird von diesen ganzen Prozessen. Und dann eben einzelne Gruppen in einzelnen Prozessen teilnehmen, was dann wieder nicht zu einer Lösung dieser Landnutzungskonflikte führt. Ich hoffe, dass da noch weitere Synergien entstehen und dass auch gerade jetzt diese nationalen Strategiepläne der gemeinsamen Agrarpolitik und die deutsche Biodiversitätsstrategie, auch die Biodiversitätsstrategie in den anderen Mitgliedstaaten, erhebliches synergetisches Potenzial hätten, wenn man sie eben aufeinander abstimmen würde.
Langfristige, klare Richtlinien mit Spielraum für die Lage vor Ort würden auch den Bäuerinnen und Bauern Planungssicherheit geben. Ausgleichszahlungen über eine Generation etwa könnten sie davon überzeugen, bestimmte Flächen jahrelang brach liegen zu lassen, damit Naturschutz nicht dazu führt, dass weitere Höfe sterben.